Yuval Lapid ist mein Name, Sie haben mich schon erlebt, liebe Radiohörerinnen und Hörer. Heute Abend werden wir weiter intensiv arbeiten. Ich bin jüdischer Theologe, Sohn der berühmten Eltern, das wissen schon die meisten, Pinchas und Ruth Lapide. Und wir arbeiten intensiv, wir haben heute Morgen wieder 3 Stunden intensiv gearbeitet. Ich möchte nochmal den Radiohörerinnen und Hörern deutlich sagen, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, mich zu erleben. Pater Georg ist hier der Leiter, ist heute Abend auch zugegen. Ich habe morgen mit Ihnen noch eine Sitzung hier. Von 9 bis 12 Uhr werden wir arbeiten. Morgen Abend gibt es noch eine große Abendsitzung. Donnerstag, Freitagabend geht eine große Wochenendsitzung los. Wir arbeiten Freitagabend von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Samstag wird es von 9 bis 12 Uhr eine Sitzung geben, dann von 14 bis 18 Uhr. Ich lade Sie ganz herzlich ein, liebe Hörer und Hörerinnen, machen Sie Gebrauch von mir. Ich würde mich so freuen, wenn sich der eine oder die andere aufraffen könnte, an einem der genannten Tage Abende zu kommen oder eben das Wochenendpaket hier mit Pater Georg und mir zu belegen. Es sind noch Plätze frei und wir werden gemeinsam zur Ehre Gottes wunderbar arbeiten. Das wollte ich nebenbei anschicken. Nun wird es spannend, liebe Teilnehmer hier in St. Josef. Es sind hier lauter wichtige Honoratioren da. Pater Georg ist da, mein Freund Pater Matthias, der heute seinen großen Geburtstag feierte. Und es sind Teilnehmer, die mir ans Herz gewachsen sind. Eine Hanna ist da. Hanna, die begnadete Hartmut aus Deutschland, aus München, meiner großen Weltstadt mit Erz, und Frau Dr. Blumenkron aus Salzburg hier im Ort, meine langjährige Mitstreiterin, die mir immer die Treue hält und meine Seminare hier im Ort besucht. Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wir haben heute 2 neue Psalmen. Heute Abend habe ich mit Pater Georg vereinbart, grenzenlose Dankbarkeit in der Welt der biblischen Psalmen. Grenzenlose Dankbarkeit in der Welt der biblischen Psalmen, mit jüdischen Augen betrachtet, anhand 118 und 136. Ich wollte Ihnen was Schönes sagen. Heute haben wir noch Rosh Hashanah. Das wollte ich den Hörern und Hörerinnen gerne sagen. Heute ist noch das jüdische Neujahr. Wir haben heute in unserem Workshop von 9 bis 12 intensiv darüber gesprochen. Neues jüdisches Jahr, Rosh Hashanah. Und dieses neue jüdische Jahr führt eine Reihe von weiteren Feiertagen ein. Yom Kippur nächste Woche am 12. Oktober ist ein großer sogenannter Versöhnungstag, ein großer Sündenvergebungstag, an dem wir Juden fasten und uns Gott begegnen in Hingebung und bemühen, die Vergangenheit zu heilen. Und dann kommen einige Tage von Laubhüttenfest, Erntedankfest, die Basis des christlichen Erntedankfestes natürlich. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, wählen wir eben einen Psalm aus, der wie kaum ein anderer in diese Zeit passt, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen in St. Josef, nämlich 118. Ein riesiger Dankpsalm, aber im Gegensatz zu dem Psalmen gestern und vorgestern thematisiert ja nicht nur reinen Dank über die Schöpfung, Bruder und Pater Matthias, sondern es ist ein sehr geschichtsträchtiger Psalm. Und dieser Psalm, liebe Freunde, liebe Hanna, hat zu tun mit der Geschichte des jüdischen Volkes. Wir werden ihn gleich aus dem Munde von Hartmut hören. Ich werde meinen Freund Hartmut, den Priester aus München, den Glanz aus München, beten, ihn vorzulesen. Psalm 118, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, ist ein Psalm, den wir Juden in dieser Zeit, im Herbst, während der sogenannten Herbstfeiertage, immer wieder beten. Ein riesiger Dankpsalm, der die Geschichte des jüdischen Volkes zusammenfasst, aber eben mit Dank konnotiert. Es sind viele Stationen in unserer Geschichte, in der Geschichte des jüdischen Volkes aufgeführt, und die werden alle in einen großen Dankkontext eingebunden. Und ich werde, nachdem wir von Hartmut Uriel den Text gehört haben, Ihnen dazu eine sehr tiefe Betrachtung schenken. Lieber Bruder Uriel, vielleicht hören wir aus deinem Munde, welche Übersetzung hast du? Einheit?
Ja, das ist die Einheitsübersetzung.
Die Einheitsübersetzung, genau. Du liest uns einfach mal vor 118, sein langer Psalm, er hat 29 Verse, aber ist ein wunderschöner, sehr bewegender Psalm. Lies uns den gerade mal vor, und die Radiohörerinnen und Hörer können ihre Bibeln zu Hause aufschlagen oder einfach den Worten von Hartmut lauschen. Lieber Hartmut.
Eine Dankliturgie, Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. So soll das Haus Aaron sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. In der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und mich frei gemacht. Der Herr ist bei mir. Ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Der Herr ist bei mir, er ist mein Helfer. Ich aber schaue auf meine Hasser herab. Besser sich zu bergen beim Herrn, als auf Menschen zu bauen. besser sich zu bergen beim Herrn, als auf Fürsten zu bauen. Alle Völker umringen mich, ich wehre sie ab im Namen des Herrn. Sie umringen, ja, sie umringen mich, ich wehre sie ab im Namen des Herrn. Sie umschwirren mich wie Bienen, wie ein Strohfeuer verlöschen sie. Ich wehre sie ab im Namen des Herrn. Sie stießen mich hart, sie wollten mich stürzen, der Herr aber hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Die Rechte des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Der Herr hat mich hart gezüchtigt, doch er hat mich nicht dem Tod übergeben. Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken. Das ist das Tor zum Herrn, nur Gerechte treten hier ein. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Du bist für mich zum Retter geworden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Ach Herr, bring doch Hilfe. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. Gott, der Herr, erleuchte uns. Mit Zweigen in den Händen schließt euch zusammen zum Reigen bis zu den Hörnern des Altars. Du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich will ich rühmen. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig.
Danke, lieber Hartmut Uriel. Ein sehr anspruchsvoller Psalm. Wir werden gleich in die Tiefen gehen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde in St. Josef. Es ist, wie gesagt, ein Freudenpsalm, ein geschichtsorientierter Psalm, der viele Stationen in der Geschichte des jüdischen Volkes nennt. Viele Etappen im Leben des Königs David, was er an Erfahrungen hatte, wie er mit seinen Erfahrungen umgeht. Und dazu will ich Ihnen etwas sagen. Ich habe hier die Martin-Buber-Übersetzung. Ich werde immer wieder alternative Varianten vorlesen aus dem Munde des großen Juden Martin Buber. Für die neuen Hörer und Hörerinnen will ich kurz sagen, Martin Buber war ein großer Jude, der im 19. Jahrhundert lebte, von 1878 bis 1965, ein Wiener Jude, der sich sehr bemüht hat, die Schrift nach seinem eigenen tiefen Verständnis zu übersetzen. 40 Jahre hat er an der Übersetzung gearbeitet und die empfehle ich Ihnen sehr, auch liebe Radio Maria Hörerinnen und Hörer. Meine Seminaristen benutzen sie in der Regel. Ich verteile sie gerne auch in meinen Workshops. Vormittags arbeiten wir damit intensiv. Und Martin Buber schaut sich immer das Hebräische in seinem Ursprung an. Und ich werde Ihnen heute Abend wieder aus dem Hebräischen vermitteln, worum geht es in diesem Text. Denn wenn man das Hebräische versteht, nachdem man es gelesen hat, wird einem noch viel klarer, worum es sich handelt. Dieser Psalm, ich lese mal ein paar Worte an auf Hebräisch. Hodula Adonai Kitov, Kile Olam Chasdo, Yomarna Yisrael, Kile olam chasdo, yomruna beit Aharon, kile olam chasdo, yomruna yirei Adonai, kile olam chasdo. Mina mitzar karati ya, anani bamerchavya, Adonai li lo ira, ma yaase li adam, Adonai li beozrai, vanir e besonai. Tov lachasot ba Adonai, miptoach ba adam, tov lachasot ba Adonai, miptoach bin divim. טוב לחזות באדוני מפתוח בגויים. כל גויים סבבוני בשם אדוני כי עמילם. Das waren die ersten sechs Verse, die ersten zehn Verse, die ersten zehn Verse auf Hebräisch. In der Lingua Sacra, in der Heiligen Sprache. Bruder Matthäus, passt auf und wird gleich einige wunderbare Worte auf Hebräisch interpretiert bekommen. Was ist der Sitz des Lebens dieses Psalms? Sitz des Lebens, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt, wie ist dieser Psalm entstanden? Denn Psalmen haben alle einen Entstehungshintergrund. Das machen wir auch in unseren Workshops immer von 9 bis 12 Uhr vormittags. Und da arbeite ich mit den Seminaristen, wie entsteht ein Psalm? Wir haben heute Morgen ganz intensiv über den Aufbau eines Psalms, das will ich gerade auch den Teilnehmern am Rundfunk sagen. Wir haben heute Morgen über einen Psalm nachgedacht und die Teilnehmer hier in St. Joseph haben wunderschöne eigene kurze Psalmen unter meiner Anleitung geschrieben. Wir haben über die innere Struktur des Psalms nachgedacht. Wir haben verstanden, wie baut sich ein Psalm auf? Welche Struktur hat ein Psalm? Und anschließend habe ich die Teilnehmer gebeten, selbst in ein paar Worten einen Psalm zu schreiben, was die Teilnehmer hier in Salzburg, St. Joseph wunderbar zustande gebracht haben. Psalmen kann nämlich jeder schreiben, denn dieses Menschliche, dieses Aufschreien zu Gott, diese Beziehungssuche, die im Psalm steht, ist allmenschlich. Die steht jedem Menschen zu Diensten. Der Psalm fängt an mit einem riesigen Dank, Hartmut, liebe Freunde, danket. Immer wieder das Thema dieser großen Psalm Hodu, wobei man dieses Wort auch übersetzen kann. Ein anderer großer Jude, den ich hier auf dem Tisch liegen habe, ein Übersetzer, sagt, bekennet Gott. Das will ich Ihnen kurz erklären. Das Wort Hodu, Hei Vav Dalet Vav, oder H-O-D-U transkribiert, heißt im Hebräischen sofort bekennen als auch danken. Die Idee dahinter, liebe Teilnehmer, ist, wenn ich etwas bekenne bzw. erkenne, dann kommt der Dank automatisch. Noch einmal, das Wort danken im Hebräischen hat zum Wurzel bekennen. Und wenn ich etwas bekenne, dann führt es dazu notwendigerweise aus der Sprache der Bibel, dass ich einen Dank ausspreche. Das ist eine ganz enge syntaktische Verknüpfung. Wenn ich bekenne, dass mein Leben in Gottes Hand ist, wenn ich bekenne, dass Gott in allen Brüchen und Umbrüchen meines Lebens dabei war, dann folgt natürlicherweise für den Hebräer, für den Bibelmenschen, ob er Jesus von Nazareth hieß, Rabbi Joshua, ob er David hieß oder ob er Abraham hieß, die konnten ja alle die Sprache der Bibel perfekt, dann folgt daraus, ich bin ein dankbarer Mensch. Ein bekennender Mensch ist ein dankender Mensch, können wir gerne notieren, vielleicht auch die Hörer zu Hause, wenn sie möchten. Ein bekennender Mensch ist ein dankender Mensch und ein dankender Mensch ist ein bekennender Mensch. Es geht gar nicht anders, sagt die Bibel. Und darum ist dieses Wort, danket ihm, ein anderer jüdischer Mann, wie gesagt, Buber, Hirsch übersetzt, bekennet Gott, dass er gut ist, dass immer da seine Liebe, seine Fürsorge walte. Dieses hebräische Wort Hodu lässt beides zu. Ich bekenne, dass er die Verkörperung der Güte ist und ich danke ihm daraufhin. Und wenn wir schauen, wir haben es vorhin gehört, 118.1, 118.29, genau, wir haben den gleichen Satz, Frau Dr. Blumenkohn hat es eben gesagt. Ich habe eben heute Morgen erklärt, ich will das den Hörerinnen von Radio Maria in Österreich mitteilen. Jeder Psalm hat eine sogenannte Klammer, haben wir heute erarbeitet im Workshop. Eine Klammer bedeutet, dass der erste Satz und der letzte Satz etwas haben, was beide umschließt. Und wenn man das herausgearbeitet hat, liebe Hörer und Hörerinnen, hat man den Psalm verstanden, hat man das Thema des Psalms begriffen. Shalom, ein neuer Teilnehmer, danke, dass Sie heute auch gekommen sind, hallo. Noch einmal, der erste Satz heißt, danket ihm, denn er ist gütig, denn in Weltzeit wäre seine Gnade, letzter Satz genauso. Das ist die Klammer des Satzes. Die Klammer will ich Ihnen erklären. Klammer bedeutet, wie gesagt, dass das das Thema ist, um das es sich rankt. Ein Psalm ist nicht einfach nur etwas wahllos Zusammengeschriebenes, sondern ein Psalm, eine Preisung, thematisiert etwas aus dem Leben des Psalmisten. Morgen Abend wird es ja besonders heftig werden. Morgen und Donnerstag, wir schauen uns etwas Anstrengenderes an, nämlich Schmerz, Klage und Trauer im Leben des Psalmisten. Das hat natürlich auch Raum. Aber heute Abend sind wir noch beim Thema grenzenlosen Dank. Und der Psalmist wird heute Abend schauen, welche Stationen in seinem Leben gab es, die einfach die Führung Gottes beinhalteten. Und das Thema ist der Dank über seine immerwährende Begleitung. Das ist der erste Satz und der letzte Satz. Wir haben gehört, er bekennt, er dankt Gott, er würdigt Gott. Er bekennt Gott und vor allen Dingen, er sagt schon, ich danke, ich bekenne und Gott ist gut. Ki Tov. Tov ist ein wichtiges Wort, das haben wir schon im Workshop oft besprochen. Tov bedeutet Güte. Jetzt will ich mit Ihnen ein bisschen darüber nachdenken, was Güte wirklich bedeutet. Jeder benutzt das Wort Güte 100.000 Mal. Du bist gut, ich bin sehr gut. Und ich will mit Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Teilnehmer hier in St. Joseph, nachdenken, was ist eigentlich die Güte des Herrn? Das hebräische Wort Tov bedeutet, wenn wir schon den Schöpfungsprozess anschauen, da wird ja an jedem Abend gesagt, am Abend eines Tages, Gott sah, dass das Werk gut ist und Gott sah, dass es gut war. Er schaut sich den Prozess an und nennt den Tag gut. Der sechste Tag bekommt sogar das Attribut, es war sehr gut, Dankeschön. Es war sehr gut, Tov Meod. Und jetzt will ich mit Ihnen versuchen zu verstehen, was ist wirklich gut. Gut bedeutet aus der biblischen Perspektive, Gott schaut sich etwas an Und der Psalmist reflektiert das, ja, was Gott tut. Und er befindet, dass es etwas ist, was für ihn und für die Entwicklung der Menschheit und für seinen weiteren Fortgang richtig und förderlich ist. Ich wiederhole, das Gute im Hebräischen bedeutet immer, ich schaue mir an, was Gott gemacht hat, so wie Gott es ja selbst tut, indem er die Schöpfung schöpft. Jeden Abend schaut er die Schöpfung an und würdigt sie. Er gibt ein Attestat, siehe, es war gut. Und gut bedeutet nicht so, wie wir es landläufig kennen, liebe Freunde und Freundinnen des jüdischen Gesprächs in Österreich, im Sinn von lieb und nett und goldig, sondern gut bedeutet, es hat einen tieferen Sinn und es dient einem höheren Zweck. So möchte ich es ausdrücken, liebe Hörer und Hörer. Es hat einen tieferen Sinn und dient einem höheren Zweck. Das ist das Produkt meiner reifen Überlegung, wie ich das Wort am besten ins Deutsche übertragen könnte. Es hat einen tieferen Sinn, was Gott tut, und dient einem höheren Zweck. Und das ist das, was David eben auch ausdrückt, es ist gut, beziehungsweise Gott ist gut. Ich will Ihnen noch was Schönes sagen. Das wird für Sie sehr spannend sein. Das hebräische Denken kennt kein Präsens für Sein. Ich kann nicht wirklich sagen, er ist gut oder Frau Dr. Blumenkohl ist gescheit. Ich kann das ist gar nicht im Hebräischen sagen. Vielleicht wissen das schon einige Hörer und Hörerinnen. Bitte?
Russisch auch nicht.
Wunderbar. Alle semitischen Sprachen, auch Türkisch, Arabisch, können nicht im Präsens sagen, ich bin gut oder ich bin ein Bad Ischler oder ich bin hier in Salzburg-Eigen. Streng genommen steht im Hebräischen da, denn gut. Man kann nicht sagen, Gott ist gut, ich kann auch nicht sagen, ich bin gut, sondern nur gut. Und die Frage ist, warum kennt das Hebräische kein Verb sein in der Gegenwart? Ich kann wohl sagen, gestern war ich in Paris oder in der Synagoge in Salzburg. Morgen werde ich wieder hier im Kolleg St. Josef von 9 bis 12 Uhr arbeiten. Aber warum kann ich nicht sagen, jetzt bin ich gut oder jetzt bin ich in München Marienplatz? Was denken die Teilnehmer hier im Raum? Was denkt Hartmut?
Ja, es ist halt kulturisch angelegt, die Sprache. Weil es ist ein Werden, der Mensch ein Werdewesen.
Brillant. Ja. Das ist der Punkt. Die hebräische Sprache ist eine werdende und keine seiende Sprache. Genau das ist der Punkt. Ich danke Ihnen sehr, Hartmut. Die hebräische Sprache ist eine werdende. Eine werdende und keine seiende, oder noch feiner ausgedrückt, eine dynamische, Hanna. Eine dynamische und keine statische Sprache. Und Sein ist immer etwas Statisches. Heute bin ich da und morgen bin ich woanders. Und das kennt das Hebräische nicht. Warum? Weil das Leben so flüchtig ist. Was jetzt ist, vergeht sofort. Wenn ich jetzt sage, es ist 19.44 Uhr und 10 Sekunden, schon ist 19.44 Uhr und 10 und 11 und 12 Sekunden. Alles vergeht. Alles vergeht so wahnsinnig schnell, Bruder Matthias, so dass der Hebräer sagt, du kannst den Augenblick gar nicht greifen. Du kannst ihn im Nachhinein verstehen. Darum kann ich sagen, gestern war ich in Salzburg, die Innenstadt. Oder morgen werde ich, so Gott will, wieder mit Ihnen arbeiten. Die Hoffnung habe ich, morgen wieder gesund mit Ihnen zu arbeiten. Oder gestern weiß ich, dass ich hier mit Ihnen gearbeitet habe, oder heute Morgen. Aber jetzt im Augenblick, ich habe den Augenblick nicht im Griff. Der Augenblick hat mich im Griff. Und darum kann ich nicht sagen, Gott ist gut, sondern nur Gott gut. Was ich von Gott weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt, er verkörpert Gutes. Kitov. Ich kann nicht sagen, Gott ist gut, ich kann auch nicht von mir sagen, ich bin gut. Denn vielleicht bin ich eine Sekunde später ein böser Mensch. Vielleicht bin ich gar nicht mehr so gut in einer Sekunde. Vielleicht bin ich gar nicht mehr hier, vielleicht falle ich tot um. Ich habe das Leben nicht im Griff. Das Leben hat mich im Griff. Und das drückt die anspruchsvolle hebräische Sprache, die Sprache Jesu, die Sprache der Bibel aus, indem sie im Präsens kein Sein akzeptiert. Geht nicht, geht einfach nicht. Weder Jesus konnte es, noch ich kann es. Übrigens noch etwas für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich kann auch nicht sagen, ich habe in der Gegenwart. Das ist das gleiche Denken. Ich kann nicht sagen, ich habe 1 Million auf meinem Konto in der Schweiz. Denn in einer Sekunde kommt irgendein Tsunami oder kommt irgendeine Katastrophe und ich habe sie nicht mehr. Darum kann ich im Hebräischen nicht sagen, ich habe 1 Million oder ich habe Hunger. Das kann sich in einer Sekunde ändern. Heute gibt man im modernen Hebräischen Variationen dafür, aber es gibt nicht wirklich ein Wort wie in den indogermanischen Sprachen. I have, j'ai, Französisch, tengo, Spanisch. Geht nicht im Hebräischen, auch in der Bibel nicht. Es muss immer umschifft werden. Warum? Weil ich nichts habe. Alles, was mir gegeben ist, ist reine Gnade. Ich bekomme immer etwas. Ich habe gar nichts. Nicht mal meinen nackten Körper habe ich. Der kann mir morgen oder heute Abend durch eine Katastrophe weggenommen werden. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Gar nichts habe ich. Und niemand hat etwas. Sondern wir bekommen etwas als Lehen oder als Leihgabe. Und wenn Gott will, ist das in einer Sekunde fusch weg. Fusch. Und so sagt der Hebräer eben, du hast gar nichts. Du hattest etwas, das ist richtig. Gestern hatte ich noch meinen Körper. Und morgen hoffe ich, ihn gesund zu haben. Aber jetzt weiß ich gar nichts. Es kann sich alles in Bruchteilen von Sekunden ändern, für immer. Und darum Haben und Sein, der berühmte Titel des Buches, das ich immer wieder empfehle von Erich Fromm, Haben oder Sein sind in Gottes Hand. Haben oder Sein sind in Gottes Hand, nicht in meiner Hand. Und wenn ein Millionär sagt, ich habe ein Cadillac oder ich habe 3 Millionen oder ich habe 10 Frauen, nichts hat er. Das ist eine Illusion. Wir haben gar nichts. Auch wenn wir vermeinen, etwas zu haben, nichts haben wir. Gar nichts haben wir. Das ist eine sehr ernüchternde Erkenntnis der hebräischen Sprache. Sehr ernüchternd. Und so nochmal zurück, denn er gut. Im Hebräischen, eine Sekunde, heißt es, denn er gut. Was wir von Gott wissen, ist so wenig. Aber eins wissen wir, er verkörpert Gutes. Darum steht der Satz gleich am Anfang und am Ende. Kitov. Steht nicht da, ki ist gut. Kitov heißt einfach, denn gut. Jeder Hebräer wie ich kennt das sofort und weiß damit, dass gemeint ist im Deutschen, denn er ist gut. Aber ich möchte Ihnen und den Hörern mitteilen, liebe Freunde, dass das Hebräische eine ganz tiefe Denkweise hat. Gott ist so groß, dass ich gar nicht mal von Gott sagen kann, er ist. Er war, ich weiß, dass er ist, ich weiß, dass er west, dass er vorhanden ist und ich weiß, dass er immer sein wird. Aber der Hebräer sagt sich in diesem wunderbaren Psalm, und Jesus und Maria und die großen Juden wussten das immer, Gott ist so stark mit seinem Guten verbunden, dass er die Verkörperung, dass er das ultimative Gute ist. Gott ist das, darum fängt der Psalm damit an und endet der Psalm damit. Gott ist einfach die Verkörperung. Gott ist die ultimative Repräsentanz. Sie sehen, wie ich mit Worten ringe im Deutschen. Bruder Georg, ich ringe mit Worten, weil eben ich vermitteln möchte, wie schwer das Hebräische ist, wenn es kein Ist hat. Können Sie sich vorstellen, wie schwer das ist, in einer Sprache aufzuwachsen, in der Sie nicht sagen können, ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid. Das geht gar nicht im Hebräischen. Und da ich ja in beiden Sprachen sehr fest bin, sowohl im Hebräischen als auch im Deutschen, muss ich da immer hin und her springen. Verstehen Sie, ich bin immer in 2 Sprachen zu Hause, sowohl im Deutschen, 2 Muttersprachen habe ich. Und ich bin immer fest im Deutschen und fest im Hebräischen. Und im Hebräischen weiß ich, ich kann nicht sagen, du bist. Du bist schön, er ist, wir sind. Geht nicht. Und wenn ich mit Ihnen aber Deutsch spreche, muss ich natürlich schauen, wie kriege ich es rüber in die deutsche Sprache. Dieses Nichtvorhandensein des Ists. Und dass dennoch mein Bemühen da ist, Attribute zuzuordnen. Und darum ringe ich mit Ihnen und sage, dass für den Bibelmenschen es klar ist, Gott repräsentiert das Gute. So können wir es ausdrücken. Gott repräsentiert das ultimativ Gute. Darum denn er gut. Wenn ich etwas von Gott weiß, wir sind an einem ganz großen Punkt hier in Österreich, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Seminar, er ist die Verkörperung des Guten und wie der Psalmist sagt, in Weltzeit wehrt seine Gnade. Ich weiß von Gott so wenig und auch Bruder Matthias, der sehr gescheit ist, weiß von Gott sehr wenig, weil wir von Gott gar nichts wissen können. Aber wenn wir etwas wissen, sagt der Verfasser von 118, er, gut, er repräsentiert das ultimativ Gute. Für mich und für die gesamte Schöpfung. Und er ist die Verkörperung der Gnade. Er ist reine Gnade. Und in immer, in was?
Christo.
Wer ist er?
Meolam.
Chasto, richtig, genau. Bruder Matthias sagte ihm Chasto. Chasto heißt seine Gnade, genau. Seine Gnade, die er mir gibt und die der ganzen Schöpfung gibt, die wird immer währen. Und darum heißt es ja im Psalm, in Weltzeit, in Ewigkeit währt seine Gnade. Das ist auch ein wunderschöner Gedanke. Wieso kann der Psalmist sagen, ewiglich währt seine Gnade? Weiß ich, was die Ewigkeit mit sich bringt? Weiß ich doch gar nicht. Woher weiß ich das? Was sagt Bruder Matthias? Warum kann der Psalmist sagen, in Weltzeit oder ewig währt seine Gnade? Woher weiß ich das?
Weil er gut ist.
Richtig, aber warum weiß ich, dass er das morgen auch sein wird?
Weil ich erfahren habe.
Genau, das ist der Punkt. Dankeschön, Bruder Matthias. Weil ich auf die Erfahrung der Vergangenheit schaue. Liebe Brüder und Schwestern in Österreich, wenn ich auf die Erfahrung der Vergangenheit schaue, wie er mich begleitet hat und wie er mein Volk begleitet hat, wir werden ihn noch im 2. Psalm anschauen, wenn ich die Geschichte meines Volkes Jasna anschaue, wie er mich aus Ägypten führte, wie er mich durchs Schilfmeer, werden wir ja anschauen, brachte, wenn ich weiß, welche großen Meilensteine in meinem Leben und im Leben meines jüdischen Volkes er gezeitigt hat, dann kann ich nur sagen, dieser Gott, wie es in Philipper 1,6 steht, durch Paulus, auch einen großen Juden, derjenige, der das Werk begonnen hat, wird das Werk zu Ende bringen. Wieder ein Jude. Ich liebe diesen Satz, liebe Hörerinnen und Hörer, aus Philipper 1,6. Philipper 1,6 sagt Paulus, ein Jude wie ich, so brennend wie ich, wir hatten ihn ja heute schon, ein brennender Jude, sagt, derjenige, der das Werk begonnen hat, derjenige wird das Werk vollenden. Das ist ein wunderbarer Satz. Ich lege ihn ganz groß ans Herz, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das ist das Thema hier. Wenn Gott mit mir begonnen hat, mit mir einfachen Menschen ein Werk zu begehen dann wird er dieses Werk auch einem Ziel zuführen. Er wird es nicht mit drin abbrechen und wegwerfen. Und darum wird seine Gnade immer reichen. Ich habe so oft erlebt, sagt der Psalmist, dass seine Gnade mich begleitet in bitteren Stationen. Er schreit ja immer wieder. Sie haben mich umringt, haben wir ja gelesen. Sie haben mich bedroht. Und König David, habe ich den Lesern, den Hörern und Hörern hier immer wieder gesagt, beschreibt ja im ersten Buch Samuel und im zweiten Buch Samuel die bitteren Erfahrungen seines Lebens. Ich möchte noch einmal für alle Hörer und Hörerinnen und auch für uns hier in Erinnerung rufen, der König David spricht aus einem realen Leben. Und ich als Jude schaue mir die Bibel immer ganz an, holistisch, ganz. Ich kenne die Bibel. Darum weiß ich das, was er hier sagt, wenn er zum Beispiel sagt, haben Erdstämme mich umrungen, mit seinem Namen, ich schneide sie ab, haben sie mich umringt, ich rufe deinen Namen an, sie haben mich wie Bienen umschwärmt. Das sind bittere Erfahrungen, die er macht. Wer waren einige seiner Feinde? Einer seiner größten Feinde, Hanna, war König Saul, haben wir ja schon erwähnt. Der macht ihm das Leben wirklich zur Pest. Er verfolgt ihn, er demütigt ihn, er muss sich ständig in Höhlen vor ihm verbergen. Dann gibt es die Philister, den Goliath haben wir erwähnt. Dann gibt es seinen Sohn Absalom, liebe Hörer und Hörer, der macht ihm das Leben wirklich zur ultimativen Pest. Zweiter König 13, 14, 15, 16, 17.
Dann, Ausgabe landet. Bis in der Ausgabe landet.
Richtig, bis seine Haare, seine schönen blonden Haare, wie meine, sich oben im Baum verfangen und er dran erhängt. Kurzum, er hat wahnsinnige Schwierigkeiten. Er kriegt immer wieder mit seinem Sohn Probleme. Der will ihn töten. Er muss von seinem Stuhl, von seinem Königsstuhl abtreten, weil sein eigener Sohn ihn heraushetzt. Und er muss fliehen von seinem eigenen Sohn, bitte, der ihn nach dem Leben trachtet, ihn töten will. Und dann gibt es den Goliath, dann gibt es Feinde über Feinde. Kurzum, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Österreich, David spricht aus richtig leidvollen Erfahrungen. Sein Leben war nicht nur Zuckerschlecken, obwohl er König von Israel war. Aber er hatte bittere Erfahrungen. Saul macht ihm lange Zeit das Leben zur Qual. Und dennoch sagt er, Vater Adonai, du hast mich immer wieder geführt. Du hast mich immer über deine Gnade gerettet aus bittersten Erfahrungen. Goliath wollte ihm das Leben zur Hölle machen. Gott rettet ihn. Und darum kann er sagen in Vers 1 und 29, deine Gnade wird immer reichen. Du hast mich einmal gerettet und du wirst mich immer retten. Und nun schauen Sie in Vers 2, er ruft uns auf. Er sagt, Israel wird sprechen. Er wendet sich an die Gemeinschaft Israels. Er wendet sich an das Haus Aaron, das sind die Leviten im Tempel. Und er wendet sich an die ihn fürchten, in Vers 4. Damit sind alle gemeint, die nicht Juden sind. Darum möchte ich auch Sie alle, Hörerinnen und Hörer, meine katholischen Freunde, meinen wunderbaren Pater Matthäus, den Kaiser von Bad Ischl, nenne ich ihn gerne, weil er in Bad Ischl geboren ist. Ich möchte Sie alle einladen zu wissen, dass dieser Psalm im Gegensatz zu gestern und vorgestern für Juden und Nichtjuden direkt gewandt ist. Denn oben heißt es, all das Haus Israel, alle Israeliten mögen Gott sprechen, mögen Gott huldigen. Am Israel, alle Israeliten, alle Aaroniten, sprich diejenigen, die im Tempel ihren Dienst versehen, Priester, die die Opfer bringen. Und zum Schluss sie, alle, die Gott fürchten, alle, die Gott ehren. Das steht in Vers 4. Yirei Adonai. Yirei Adonai sind die, die Gott ehren. Alle, die Gott ehren. Alle, die spüren, dass Gott wirklich die konsequente, radikale Macht meines Lebens ist, mögen Gott ehren. Das ist ein wunderbarer Psalm. Und vor allem, wir haben wieder die drei Gruppen. Ich möchte kurz den Hörern und Hörern sagen, beim Seminar immer wieder arbeitet die Zahl 3. Die Zahl der Transformation. Wir haben drei Gruppen. Jasna erinnert sich aus meinen reichen Seminaren, sie begleitet mich ja seit vielen Jahren. Wenn die Zahl 3 vorkommt, ist es immer eine Transformationskraft. Sie erinnern sich, Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches, Jesus, der Jude am Kreuz, 3 Tage und nicht 7 Tage. 3 ist immer eine Verwandlungszahl. Und darum 3 Gruppen. Er nimmt 3 Gruppen. Israel, die Gemeinschaft Israels, die Priester im Tempel und alle, die ihn fürchten. Alle sind eingeladen, alle, die endlich zur Vernunft kommen, zur Inneren und erkennen, es gibt nur einen Gott. Und die sollen sagen, diesen wunderbaren Satz, Kile Olam Chasto. Können wir den Satz einmal aussprechen hier in Salzburg eigen? Kile Olam Chasto. Hanna. Kile Olam Chasto. Von Dr. Blumgrund. Kile Olam Chasto. Sagen Sie es mal allein.
Kile Olam Chasto.
Hier ist Brillanz im Raum. Brillanz. Und das ist der entscheidende Satz, der ja immer wieder vorkommt. Denn in Wehrzeit, alle sollen aussprechen, Jasna, dass seine Gnade nie aufhören wird. Und das ist das Große an diesem Psalm. Ich weiß nicht, was kommen wird morgen. Wissen wir alle nicht. Nicht mal der Kaiser von Bad Ischl. Aber eins wissen wir, liebe Freunde in Österreich, dass seine Gnade, seine Hilfe, seine Zuwendung, Jasna, nie aufhören wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, seine Hilfe, Gnade heißt seine Hilfe, seine Nähe wird nie aufhören. Und wenn ich diese Gewissheit habe, dann wird es auch passieren. Sie wissen ja, es gibt den sogenannten Spruch mit der self-fulfilling prophecy. Wie ich denke, so materialisiert es sich. Und wenn ich an Gott Hartmut festhalte, dann wird Gott in meinem Leben wirken. Warum? Weil ich ihn ja gestern auch erlebt habe. Das ist self-fulfilling. Ich weiß, dass Gott mir morgen helfen wird. Und mit Ihnen ab 9 Uhr wieder wunderbar brennen wird. Und auch am Samstag brennen wird. Zur Freude von Pater Georg und zur Ehre Gottes. Wir werden hier weiter brennen, bis ich hier abfahre am Sonntagmittag. Werden wir hier brennen. Und ich weiß, dass Gottes Gnade dieses Haus erleuchten wird. Bei dem schönen Namen St. Josef kann es ja gar nicht anders sein, wenn Sie schon das den Namen St. Josef, Josef, biblischer Name geben.
Brennen, bis der Ofen aus ist.
Genau. Aber Gottes Gnade wird immer hier wären. Gottes Gnade wird da sein und der Psalmist ruft diese Gnade Gottes herbei. Gott, du wirst mir immer helfen, denn du hast mir immer geholfen und ich weiß es. Und ich weiß, dass du dich freust, wenn ich dich herbeirufe. Ich wiederhole, ich weiß, du Gott des Himmels und der Erde, wenn ich dich herbeirufe, deine Nähe herbei bitte, herbei flehe, herbei bete, herbei bitte, dann wirst du bei mir sein. Ich weiß es. Das schreit zu mir, liebe Hörer, aus dem Psalm heraus. Und jetzt wieder sehr persönlich. In Vers 5, ich sage es einmal auf Hebräisch, Mina mitzare karatia, analiva mechavia, ein ganz großer Satz, der mein Leben sehr verändert hat. Aus der Bedrangsal rief ich dich, mein Gott. In der Weite gabst du mir Antwort, mein Gott. Das ist ein ganz tiefer Satz, der wirklich sein Leben, Hanna, reflektiert. Er sagt, ich war in der Enge. Ich war wirklich beengt. Es gab bittere Stationen in meinem Leben. Enge. Sie kennen das ja, Enge. Beengt sein. Krankheit, Elend, Enttäuschungen, Schwierigkeiten in der Familie, Spannung, nicht genug Geld im Haus. St. Josef muss ja auch Einnahmen haben, nicht wahr? Und ich war in der Enge und ich rief zu dir in der Enge. Halleluja, hilf mir, rette mich, sagt er. Und was ist passiert? Er führt mich in die Weite. Das ist so schön, achten Sie darauf. Drangsal und Weite. Wir haben heute Morgen erarbeitet, ein Psalm lebt von Kontrasten, will ich den Hörerinnen und Hörern auch sagen. Ein Psalm lebt von Kontrasten. Da geht es immer um Gegensätze. Hier ist der Gegensatz in Vers 5 zwischen Enge und Weite. Ich war in der Enge, ich habe gelitten, weil ich keine Perspektive gesehen habe. Alles dunkel, trist, wie heute der Herbsttag in Österreich. Sieht nicht gerade rosig aus draußen. Und dennoch, ich weiß drinnen, ist Weite. Das ist der Punkt. Ich habe heute auch nicht besondere Freude, wenn ich wollte so gerne in den schönen Garten hier gehen, den Erinnerungsweg beschreiten, alles pitschnass, alles kalt, macht keinen Spaß rauszugehen. Aber ich habe dennoch in mir, in diesem schönen Haus, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, eine ungemeine Weite gespürt. Das Wetter hat mich wie selten tangiert. Weil ich durch diese innere Weite, die ich haben darf, und durch diesen Geist in diesem wunderschönen Haus in Salzburg einfach merke, was ist da das Wetter? Was nützt mir das schönste Wetter, wenn es innen eng ist? Ich kenne Menschen, die haben das schönste Wetter, 40 Grad heute, sind aber innerlich eng und spüren gar nichts. Das hängt ja von mir ab, was ich daraus mache. Und wenn ich innerlich eine Weite habe, die Weite Gottes, und Gott sagt, der Psalmist ist Weite, dann kann mir nichts passieren, dann kann ich alle äußeren Umstände transzendieren. Und er sagt, ich rief zu dir. Er bekennt deutlich, ich war in einer Not, in einer Bedrängnis, welche Art auch immer. Und wenn ich dich rufe, dann weiß ich, du gibst mir allein schon eine Antwort. Allein die Tatsache, dass Gott mir antwortet, liebe Freunde und Freundinnen, ist schon Heilung. Er sagt nicht, du hast mir gegeben, was ich wollte, Hanna. Er sagt nicht, du hast mir sofort Lösung gegeben. Wenn ich 10 Millionen brauche oder 10.000 Euro, heißt das nicht, dass ich schon 10.000 Euro bekommen habe, Matthäus. Sondern es heißt nur, du gabst mir Antwort in der Weite. Hinausgeführt zu werden in die Weite ist schon eine Antwort. Möchte ich den Hörern heute Abend schenken. Wenn ich weiß, ich bin beengt und sehe alles düster, schwarz, nichts taugt mir in meinem Kopf, dann sage ich, Vater, hol mich aus dieser Enge raus. Und wenn du mir schon zeigst, es gibt Perspektiven, ich kann morgen mit Pater Georg sprechen oder ich rufe morgen den und den an, was auch immer mir Gott in der Weite zeigt, habe ich schon eine Perspektive heraus aus dieser düsteren Perspektive, in die ich mich dann in solchen Situationen hineinmanövriert habe, aber auch hinaus manövrieren kann. Und das ist ein ganz wichtiger, möchte ich sagen, therapeutisch-theologischer Gedanke. Gott schickt mir nicht immer die Lösung fest auf die Hand und sagt, was ich tun muss. Aber allein, dass ich spüre, es gibt Möglichkeiten, das ist der Punkt. Es gibt Möglichkeiten, herauszukommen aus Aussichtslosigkeit, vermeintlicher Aussichtslosigkeit, ist schon eine Antwort von Gott. Und das sagt dieser große König David, dem wir Juden diesem Psalm zuordnen. Du hast mir Weite aufgezeigt. Du hast mir Perspektiven gegeben. Du hast mir eine neue Dimension aufgezeigt, die ich noch nicht gesehen habe, als ich in der Schwarzseherei war, sagt der König. Und das ist schon deine Nähe und dafür gebührt dir Dank. Dafür gebührt dir Dank, dass du mich aus diesem Loch, modern Deutsch, gesagt herausgeführt hast. Und dann sagt er in Vers 6, er ist für mich. Und wie gesagt, ist gibt gar nicht im Hebräischen, er für mich. Er ist für mich, er für mich. Ich fürchte nicht, was kann ein Mensch mir tun? Und das sagt ein Mensch, liebe Freunde, aus bitterer Not. Sie wollten noch, nachher sagen Sie was. Machen wir es nachher, genau. Bitte? Genau, da wollte ein Teilnehmer noch was sagen. Machen wir es nachher, wenn Sie so lieb sind. Noch einmal Vers 6. Er für mich, er ist mein, ist gibt nicht, er repräsentiert mich. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Adonai li. Matthäus, sagen Sie es mal.
Adonai li.
Wunderbar. Wer kann so gut Hebräisch, dieser Pater? Adonai li heißt wirklich Gott mir. Es gibt ja kein ist. Gott mir, Gott einfach bei mir, sagt der Hebräer. Ich muss gar nicht sagen, ist bei mir. Gott mir, Gott dient mir, Gott weilt bei mir, Gott wirkt für mich. Gott kämpft für mich, das ist das Kurze am Hebräischen. Gott mir, ich brauche kein ist und kein befindet sich bei mir, gibt's ja gar nicht. Gott mir, so kurz im Hebräischen und so dicht, so intensiv. Gott mir, ich fürchte nicht, sagt er. Adonai li lo ira, sagt er. Und er hat Bitteres erlebt. Ständig gibt's Eklat bei ihm. Der eigene Sohn und nochmal ein Sohn, der andere Sohn Amnon vergewaltigt seine Tochter. Es geht drüber und drunter. Sie müssen nur die Bibel lesen. Es geht drüber und drunter bei ihm. Skandale und Schändungen und Intrigen, das ist nur so kracht, wie das Leben eben so ist. Und dennoch sagt dieser große, weise Mann Hartmut, er für mich, Jasna, er für mich, ich fürchte nicht. Lo ira, Hartmut, lo ira. Warum? Weil Gott bei mir ist. Es können sonst welche Dinge passieren. Ich fürchte nicht, er ist bei mir, warum soll ich mich fürchten? Denn er, der mir diese Herausforderung schickt, Hanna, will, dass ich daran wachse. Und Furcht nützt nichts. Furcht macht es noch schlimmer. Das ist ein ganz wichtiger therapeutischer Satz. Wird Ihnen heute jeder Psychologe sagen, wenn du in die Angst hineingehst, und Angst, liebe Hörer, kommt ja von Angustia, Enge. Das Wort, das wissen Sie vielleicht, Angst, das deutsche Wort Angst, kommt von Angustia, lateinisch die Enge, eng sein. Kann jeder nachschauen in Wikipedia, im Internet. Angst kommt von Angustia, Angst, Enge. Und wenn Sie in die Angst hineingehen, angesichts von Problemen oder, wie mein Freund immer sagt, von Aufgaben, die bewältigt werden wollen, dann machen Sie sich krank. Wenn ich Probleme habe, muss ich sie in Aufgaben verwandeln, hat mein Freund mal früher gesagt. Probleme sind dazu da, in Aufgaben verwandeln zu werden. Ich sage auch, ich habe keine Probleme, ich habe Aufgaben. Ich habe keine Probleme, ich kenne keine Probleme, ich kenne Aufgaben. Oder Herausforderungen. Dadurch hat sich mein Leben, liebe Hörer und Hörerinnen in Österreich, komplett verändert. Ich habe keine Probleme. Ich habe kein Problem, nicht ein halbes. Ich habe Aufgaben. Ich habe Herausforderungen. Und dadurch gehe ich viel stärker ran an diese Aufgaben. Wenn ich ein Problem habe, bin ich sofort negativ drauf. Ich kenne das nicht mehr. Seit 20 Jahren habe ich nur Aufgaben. Und dadurch ist mein Leben so ein Reichtum geworden. Bitte, Matthäus.
Zwischen Optimist und Pessimist. Der Pessimist sieht in jeder Aufgabe eine Schwierigkeit.
Wunderbar.
Der Optimist sieht in der Schwierigkeit eine Aufgabe.
Brillant. Oder wie mein Vater, Dankeschön, mein Vater, die ersten erkannte ja noch mein Vater, der berühmte Pinchas Lapide sagte immer, es gibt Menschen, die finden für jedes Problem eine Lösung. Und es gibt Menschen, die finden für jede Lösung ein Problem. Die Frage ist, wo gehörst du hin, Hanna? Ich gehöre zu Estherin. Genau wie unser Matthäus auch sagte. Ich verwandle Probleme in Aufgaben. Nichts anderes. Ich kenne nichts anderes, weil ich Gott kenne. Und darum, ich fürchte mich nicht. Punkt. Außer den Satz möchte ich Ihnen in Österreich schenken, auch den Hörern. Ich fürchte mich nicht, nochmal auf Hebräisch. Adonai li lo ira. Matthäus, sagen Sie es mal.
Adonai li lo ira.
Das ist ein wunderbarer Hebraist. Bitte kontaktieren Sie auch. Bitte, Pater Matthäus, Pater Matthäus ist ein wunderbarer Hebraist hier in St. Joseph. Ein Glanz meines Seminars. Adonai li lo ira. So kurz und so heftig. Gott in mir, ich nicht fürchte mich. Ich nicht fürchte mich. Warum? Was kann ein Mensch mir tun, sagt er. In Vers 6. Was kann mir der Mensch tun? Was soll mir der Mensch tun, wenn ich Gott habe? Paulus, der andere Jude, sagt in Römer 8, 32 auch, wenn Gott für uns ist. Wer ist wider uns? Bitte, das sind zwei wilde Juden. Zwei erregte Juden, bitte. König David im Psalm 118, der andere verrückte Jude. Saulus sagt in Römer 8, wenn Gott für uns ist. Wer ist gegen uns, Pater Georg? Das ist sowas Tiefes, das können nur Juden sagen. Das können nur Juden sagen. Und wenn ich Gott auf meiner Seite weiß, was kann mir dann der Mensch draußen tun? Denn Gott kann ihn doch sofort ändern. Gott kann ihm sofort das Messer von der Hand fallen lassen. Verstehen Sie, selbst wenn der Mann da mit einem Messer steht. Und wenn ich sage, Gott, Vater, du wirst mir in der Situation helfen. Gott kann ihn doch in 3 Sekunden umstellen, diesen Mann. Dass das Messer fällt oder dass der Schlag ihn trifft, sonst was. Und das ist die tiefe Erfahrung, die David macht. Wenn Gott für mich ist, wer ist gegen mich? Wer? Wenn ich diese Haltung, Matthäus, verinnerliche, dann sieht mein Leben ganz anders aus. Das möchte ich Ihnen wirklich schenken, liebe österreichischen Freunde. Wenn Gott für mich ist, was kann mir ein Mensch, der ja im Ebenbild Gottes geschaffen ist, der ist ja gar keine eigene Kraft. Das haben wir heute in Salzburg auch erarbeitet. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, ist ja keine eigene autonome Kraft. Und wenn Gottes Ruach, Gottes Odem im Menschen wirkt, was kann der Mensch dann schon von sich aus tun, was Gott ihm nicht ermächtigte? Im Klartext, jeder Mensch darf nur das tun, was Gottes Ruach, Gottes Geist ihm an Eingebung gibt. Und wenn es für ihn vorgesehen ist, mir eine runterzuhauen oder was zu tun, dann hat es auch einen tieferen Sinn. Es kann nur ein Mensch das tun, was im Innersten Gott ihm ermächtigt, anleitet zu tun. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass alles mir zum Guten dient, denn die Güte Gottes kennt ja kein Ende, haben wir gesagt, dann weiß ich, es wird ein gutes Ende nehmen. Auch wenn er mir eine runterhaut oder wenn er mir gerade mich sticht, was auch immer er tun soll. Es wird gut enden, denn Kile Olam Chasdo, seine Güte hört niemals auf und seine Gnade wird mich nie verlassen. Das sagt dieser Mann, der Bitteres erfahren hat in seinem Leben. Bitteres. Es hat sich alles zum Guten gewandt, Hannah sagte. Das ist die Quintessenz eines reichen Lebens. Eines königlichen Lebens mit sehr vielen schwarzen Momenten. Und er sagt uns bitte, und das ist sein Vermächtnis, es hat sich alles gut gewandt. Selbst die tiefsten Abstürze in seinem Leben haben sich zum Guten gewandt. Und noch einmal, Vers 7, er ist für mich. Noch einmal, Vers 7, Adonai Li, noch einmal sagt er für mich. Mein Helfer, mein Retter, meine Hasser werde ich besehen. Da sagt er, ich werde sehen, wie sie zu Fall kommen. Ich werde, das hat er auch gesehen, Saul, kaputt. Goliath, kaputt. Philister kaputt, Absalom kaputt, stimmt doch. Zwar tut's weh, er hat geschrien, als sein König Salomo mit seinen schönen Haaren sich da oben verfing im Baum. Aber trotzdem alle seine Feinde kaputt. Einer nach dem anderen kaputt. Wer hat überlebt? Er hat überlebt. Das heißt, er hat wirklich erlebt, lieber Hartmut, liebe Freunde in Österreich, dass alles, was anfänglich bedrohlich aussah, beängstigend, beengend, Matthias, lieber Matthias, sich nachher entpuppte als etwas, was ihn nur bereicherte und erweiterte. Alles, was am Anfang bedrohlich, beengend, beängstigend aussah, hat sich durch Gottes Gnade in seinem Leben und durch Gottes Güte, unser Thema heute Abend, in große Weite und in große Gnade verwandelt. Bitte, das sind seine Erfahrungen, die kann man nachlesen in der Bibel. Sogar der große Goliath, dieser Riese, vor dem ganz Israel zitterte, im ersten Buch der Bibel steht's ja. Können Sie nachlesen, 1. Samuel 16 und 17. Der große Goliath, sprichwörtlich bekannt, macht den Kleinen in einem Handumdrehen zu einer Maus. Ganz Israel zittert vor diesem Monster. Und David nimmt zwar die kleine Wurfschleuder, nimmt 5 Steine, ruckzuck ist der Mann kaputt. Mit 5. Sogar einer hat sogar genügt. Er hat 5 Steine, ein schleudert ihm an die Stirn, der Mann liegt am Boden. Ganz Israel fasst es nicht. Die kleine Nummer, David, so einen kleinen Mann, schlägt diesen Riesen, der zum Himmel reicht, mit einem Stein mitten in die Augen, beziehungsweise in die Stirn-Augen, und der Mann liegt flach am Boden und weiß nicht mehr, wo er ist. Das ist die Gnade des Herrn. Und David sagt ja übrigens beim Wurf. Wie? Schwert stiehlt er ihm und legt es rein in die Bundeslade. Und er sagt auch diesen großen Satz, den möchte ich Ihnen, liebe Hörer und Hörer, auch sagen. Wissen Sie, welchen Satz er sagt, bevor er ihm den Stein ins Gesicht schleudert? Da gibt es einen großen Satz.
Du kommst daher.
Brillant.
Aber ich arbeite im Auftrag meines Gottes.
Das ist wunderbar. Dankeschön, liebe Freunde in Salzburg-Eigen. David sagt, nicht ich mache es, ich der große Kämpfer, sondern er sagt den großen Satz in 1. Samuel 17. Du Goliath, du Großmaul, du kommst mit Schwert, mit nackter Brachialgewalt. Ich komme im Namen Gottes. Und ich werde im Namen Gottes dich bekämpfen und Gott ehren. Du kommst mit nackter Gewalt, ich komme im Namen Gottes. Und sofort ist der Mann kaputt am Boden. Können Sie alles nachlesen? Das ist die Größe eines gottvertrauenden Menschen. Das ist die Größe eines tief in Gott verwurzelten Menschen. Kannst 10 Schwerter haben. Wenn ich Gott rufe, sind deine Schwerter Mickey Maus. Butterweich, butterweich. Nichts können sie. Und sie können auch nichts, weil Gott größer ist. Und so ist das Leben Davids. Er hat harte Kämpfe. Er muss auch bestimmten bitteren Situationen ins Gesicht schauen. Die Bettgeschichte mit Batseba haben wir ja auch schon im Seminar besprochen. Aber aus allem lernt er. In allem erkennt er Gottes Hand, Jasna. Und noch einmal Vers 8. Besser ist es, mich zu bergen an ihm, als sich zu sichern an Menschen. Das sagt er auch. Er lernt, bitte, ich möchte es noch einmal allen Hörern in Österreich heute Abend deutlich in Liebe sagen. Er sagt, ich will mich in Gott bergen und nicht in Menschen. Meine Zuflucht ist der Herr, das kommt auch immer wieder, Hannah, vor in den Psalmen. Du bist meine Zuflucht. Ich verlasse mich nicht auf Menschen, ich verlasse mich auf dich. Immer wieder. Du bist mein Schutz. Und wenn ich dir vertraue, lösen sich meine Probleme in Aufgaben, wie ich sage. Wenn ich dir vertraue, mein Gott, kenne ich keine Probleme, kenne ich keine Angst, kenne ich keine Enge, kenne ich nur Weite. Denn bei dir gibt es keine Angst, wenn Sie das notieren wollen in Österreich, liebe Freunde. Gott ist die Antithese zu Enge. Gott ist die Antithese zu Enge. Gott ist Weite. Und darum sagt er oben Merchavia. Es gibt im Hebräischen dieses Wort Weite. Das ist ein eigenständiger Name geworden, oben in Vers 5 im Hebräischen. Merchavia, die Weite Gottes, ist ein Name für einen Menschen geworden. Merchavia heißt die Weite des Herrn. Merchavia. Matthias, können Sie es mal sagen? Merchavia, oben in Vers 5. Da, ne, er sagt, ich habe dich in der Enge gerufen, du antwortest mir der Weite. Im Hebräischen ist die Weite Gottes ein Name für Gott. Ich wiederhole, die Weite des Herrn ist ein Name für Gott. Merchavia. Hanna, sagen Sie es mal. Merchavia. Wunderbar, Hanna, die Teilnehmerin Hanna in Salzburg-Eigen. Gott ist die Weite, wenn wir das notieren wollen. Gott ist, Gott verkörpert, Gott repräsentiert Weite. Die Eigenschaft Gottes ist Weite. Die Gegenthese zur Enge. Wenn ich in der Enge bin, ich will Ihnen auch was Schönes sagen, mein Rabbi in New York, ich habe ja unter anderem in New York studiert vor vielen Jahren, und mein Rabbi in New York sagte, wenn du wirklich in der Angst bleibst und wenn du wirklich dich von der Angst kaputt machen lässt, dann machst du aus der Angst ein Götzen, dann ist die Angst dein Götze. Und den Satz werde ich nie vergessen, Matthias. Er hat mir gesagt, Menschen, die permanent sagen, ich habe Angst vor, ich habe Angst wegen, ich habe Angst durch, sind in reinem Götzendienst. Die wissen es nicht, aber es ist Götzendienst. Denn wenn du dich dauernd verliebst in Angst und 10-mal am Tag sagst, ich habe Angst, dann bist du ein Anbeter von Angst. Und die Angst ist dein Götze, so wie Baal und Astarte oder der goldene Kalb. Und diesen Satz möchte ich Ihnen in Österreich schenken. Das hat mein Leben verändert. Wenn ich sage, ich habe Angst, das wird nicht gehen, dann mache ich Götzendienst. Dann ist die Angst für mich ein Götze, an dem ich mich klammere und vor dem ich mich hinwerfe wie der letzte Sklave. Und das möchte ich Ihnen sagen. David überwindet das. Er sagt, ich mache das nicht, ich gehe zu dir. Denn wenn ich in deiner Weite bin, in deiner Gnade, was wir ja eben gehört haben, in deiner Güte, dann löst sich die Angst auf, denn ich kann nicht zugleich Angst haben und zugleich Gott vertrauen, das geht nicht. Entweder bin ich im Gottvertrauen, und das ist Weite, oder bin ich in der Angst. Beides zusammen geht nicht. Und David sagt, ich entscheide mich. Auch in 10, schau mal. Erdstämme, alle, die mich umbringen haben, mit seinem Namen. Ich rufe den Namen des Herrn an, und ich bin schon allein durch dieses Anrufen in der Weite. Ich wiederhole, allein indem ich sage Adonai, Merchavia, Zuriel, die vielen großen Namen in der Bibel, liebe Freunde und Freundinnen, bin ich schon in innerlicher Weite. Und wenn ich innerlich in Weite bin, dann wird sich die äußere Weite natürlich auch einstellen. Denn das Äußere ist ja immer ein Reflex des Inneren natürlich. Wenn ich innerlich gefangen bin in Ängsten und in Zweifeln, dann ergeben sich natürlich Konsequenzen auch im Äußeren. Wenn ich denke, morgen wird es schlecht und es wird wieder Enttäuschungen geben und ich werde blamiert werden, dann entsteht das natürlich. Weil ich ja das Äußere kreiere gemäß meinem inneren Konzept. Wenn ich aber sage, morgen wird wieder ein wunderbarer Tag und heute Abend ist ein wunderbarer Tag und ich danke dir für jeden Mensch, den ich heute in Österreich erreichen und berühren darf, dann werde ich Menschen erreichen und berühren. Das ergibt sich, weil mein Denken ist ja schöpferisch. Das Judentum sagt, dein inneres Denken ist schöpferische Tätigkeit und deine Taten sind das Produkt deiner Gedanken. Ich wiederhole für Sie, meine Taten sind das Produkt meiner inneren Gedanken. Und wenn ich negativ ängstlich denke, wird sich Negativität umsetzen, garantiert. Und wenn ich Angst habe, irgendwas passiert morgen, dann passiert es morgen. Stichwort Freitag, der 13. Menschen, die sich da verrückt machen, denen passiert ja gerade etwas, weil sie sagen, morgen ist Freitag, der 13. Und wenn ich sage, morgen ist ein Freudentag, das sage ich als Jude, weil Freitag, der 13. für mich Glück bedeutet, dann passiert Glückliches am Freitag, dem 13. So arbeite ich mit Menschen, die sich mit mir besprechen und Ängste überwinden wollen. Freitag, der 13. ist ein Glückstag für mich. Nicht nur kein Unglückstag, sondern ein Glückstag. Kann ich Ihnen später mal erklären, wegen der Bedeutung der 13. Das machen wir ein anderes Mal. Aber es kommt darauf an, wie ich mich programmiere. Und wenn ich sage, du bist bei mir, du bei mir, du meine Kraft, du mein Stecken, all die großen Geschichten aus der Bibel, aus dem Psalm, dann wird das passieren. Psalm 23, 6, muss ich auch gehen durch Todschattenschlucht. Dein Stecken und dein Stab, die retten mich. So ein großer Satz, wie im Psalm. Muss ich auch gehen durch finstere Nacht? Dein Stecken, und das ist das Bild eines Hirten, der seine Schafe beruhigt mit Stecken und Stab. Deine Präsenz, modern deutsch gesprochen. Deine Führung, deine Liebe, deine Kraft in mir, die stärken mich. Was kann die Nacht mir dann schon anhaben? So eine Äußerlichkeit. Nächster Satz wieder. Haben sie mich umringt, meine Feinde. Noch einmal, mit seinem Namen. Ich spreche den Namen des Herrn aus, in Vers 11. Und schon habe ich meine Feinde überwunden. Schon habe ich die Angst im Griff. Haben sie mich umringt wie Bienen. Noch einmal in Vers 13, wenn Sie unterstreichen wollen. Dreimal mit seinem Namen, liebe Teilnehmer in Salzburg-Eigen und zu Hause. 10, 11 und 12. Mit seinem Namen, mit seinem Namen, mit seinem Namen, Jasna. Dreimal wieder. Er sagt es in Überdeutlichkeit, liebe Freunde. Und das ist auch wichtig für unser Verständnis vom Psalm. Psalmen leben von Intensität. Natürlich könnten Sie sagen, es reicht doch, wenn er es einmal sagt. Es reicht ihm eben nicht, Pater Georg. Er will es dreimal sagen. Weil er durch die Kraft der drei und durch sein sich aussprechen, seine Verkündigung, Bruder Matthias, eben sich Raum verschafft, innere Weite. Und darum sagt er es dreimal. Obwohl er es natürlich in einem Mal hätte abhandeln können. Aber es geht nicht darum, was sagt die Logik, sondern was sagt sein Herz. Wir hatten ja heute das Thema, wes Herz ist voll, des Mund läuft über. Und das Herz des Psalmisten läuft über, haben wir heute auch erarbeitet um 9 Uhr. Das Herz des Psalmisten läuft über. Und dementsprechend auch der Mund. Weil er spürt, Gott hat so viel in meinem Leben verändert. Inmitten aller dunklen Erfahrungen mit Saul, mit Goliath und mit den Philistern, dass ich es verkünden muss. Ich muss es sagen. Und wenn ich es dreimal sagen will, sage ich es dreimal. Und wenn ich es 100-mal sage, sage ich es 100-mal. Das ist die Kunst des Psalms. Es gibt nicht solche logische Kategorien, das hast du ja schon mal gesagt. Oder weiß ich, das ist nicht schön genug formuliert. Ein Psalm lebt von Authentizität und von Originalität. Ich wiederhole, ein Psalm, jeder, nicht nur unser 118er und die anderen, die wir noch besprechen werden, lebt von Authentizität, das heißt von Echtheit, so wie es in mir wirklich ist. Nicht wie ich es nach kosmetischen Gesichtspunkten machen muss. Poesie im Orient ist immer Ausdruck meiner inneren Befindlichkeit, meines inneren Zustands. So, wenn in mir etwas ausgedrückt werden will, dann schaue ich nicht so wie in der klassisch abendländischen Dichtung auf wie heißt die, Jambus und Versmaß, Jambus und Hymnus, die verschiedenen Charakter, Daktylus, die verschiedenen Versmaße. Es geht hier nicht darum, etwas schriftstellerisch Schönes zu schreiben, wie zum Beispiel Goethe, Schiller, Lessing, die großen Dichter der deutschen Sprache, sondern es geht darum, etwas aus meinem Innersten kundzutun. Die Poesie der Psalmen, liebe Freunde und Freundinnen, ist immer eine authentische Poesie, bei der es nicht nach äußeren Gesichtsmerkmalen geht. Welcher Vers passt hier rein und wie viele einzelne Versmaße habe ich? Das ist uninteressant, denn es geht nicht um ein schriftliches Produkt, sondern es geht um ein Herzensprodukt. Es geht nicht um ein schriftliches Produkt wie bei Goethe mit seinen großen Gedichten, die ich auch wertschätze, sondern es geht darum, was sagt mein Herz? Und wenn mein Herz gerade keinen Reim braucht und es gibt keine Reime hier drin, dann schreibe ich ohne Reime. Ich habe nicht einen einzigen Reim hier, obwohl es ein großes Gedicht ist. Alle Psalmen sind große Gedichte, aber keines reimt sich wie bei Goethe, weil es nicht darum geht, dass sich etwas reimt. Es geht ja nicht um ein schriftliches Produkt, sondern es geht um einen Herzenserguss. Ein Herzenserguss. Das Herz will sich ausschütten, wie man so schön auf Deutsch sagt. Kommt ja aus dem Hebräischen. Ich schütte mein Herz aus. Und wenn ich mein Herz ausschütte, sei es mit Klage, sei es mit Weinen, mit was auch immer, dann ist das, was gerade kommen will, richtig und schön. Ich wiederhole, das ästhetische Moment der Psalmen ist die Authentizität, die Intensität und die Originalität. Ich wiederhole für uns alle. Die ästhetischen Charakteristika eines Psalms in der hebräischen Sprache sind Authentizität, Originalität und Intensität. Nicht äußere Gesichtspunkte wie in der klassisch-abendländischen Dichtung. Je origineller ich mich ausdrücke, und es gibt ganz gewagte Formulierungen im Psalmen, je echter ich rüberbringe, was brennt in mir, das brennende Herz, und je intensiver ich es tue, indem ich zum Beispiel was dreimal sage oder 17-mal sage, wir werden ja nachher im Psalm anschauen, da wiederholt sich das Danksagen wirklich 17, 18-mal, desto echter ist der Psalm. Und die Psalmen haben die Welt erobert, das wissen wir alle. Unsere jüdischen Psalmen, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, haben wie kaum ein literarisches Produkt die Herzen der Welt erobert. Ob Sie die Benediktiner nehmen, heute Morgen habe ich gesagt, wir haben uns angeschaut, die Regel des heiligen Benedikt. Ich habe die mitgebracht nach Salzburg. Eigentlich bin ich ja oft auch bei Benediktinern in Europa eingeladen. Und die heilige Regel des Benedikt strotzt vor Psalmen. Das war bitte kein Jude. Benedikt von Nursia, ein großer Mann im 5. Jahrhundert in wie heißt das? Nursia und Monte Cassino, ein Italiener. Aber wenn Sie die heilige Regel des Benedikt von Nursia studieren, wie ich es getan habe, die strotzt vor Psalmen. Die strotzt, fließt über. Weil auch dieser Mann überwältigt war von der reichen Tradition der Psalmen. Und die Psalmen sind wirklich etwas, das Sie überall finden. Obwohl Sie aus einer anderen Kultur kommen. Sie kommen aus dem Judentum, aus dem ich auch komme. Und Sie haben eine andere ästhetische Qualität, die Sie nicht so kennen aus der deutschen Dichtung. Und trotzdem, Sie haben etwas, was jeden Menschen auf der Welt berührt, insbesondere Christen, nämlich was das Herz schwingen lässt. Es ist eine Sprache, die von Herzen kommt. Und das Herz hat eine Sprache, die dem Verstand unbekannt ist, sagt Pascal. Blaise Pascal war ein großer französischer Mathematiker im 17. C'est le cœur à ses raisons. Wunderbar, lieber Hartmut. Le cœur à ses raisons, sagt Blaise Pascal in Paris im 17. Jahrhundert. Le cœur à ses raisons que la raison ne connaît point. Oder nochmal ein bisschen französisch. C'est le cœur qui sent Dieu, non la raison. C'est le cœur qui sent Dieu, non la raison. Es ist das Herz, das Gott erkennt, nicht der nackte Verstand. Das Herz hat Gründe, die dem Verstand unbekannt sind. Das liebe ich bei Pascal. Der war kein Jude und war kein Orientale. Aber er war ein tiefdenkender, ein sehr tiefdenkender Mann, der auch Krisen in seinem Leben hatte, und zwar fette Krisen. Und der aber dennoch zu dieser Erkenntnis kommt, in seinem großen Memorial sagt er das ja, im November 1654, als er auf den Knien rutscht und Gott erkennt in einer Krise, ich habe dich erkannt, c'est le cœur, c'est mon cœur qui te sent, non ma raison. Ich habe dich immer versucht zu verstehen mit dem Verstand, sagt er. Ich wollte dich begreifen, sagt Pascal, und ich habe dich nicht begriffen. Ich wollte dich verstehen und habe dich nicht verstanden. Ich wollte dich analysieren und habe dich nicht analysieren können. Jetzt habe ich mein Herz geöffnet und du bist in meinem Herzen. Das ist gewaltig. Das ist groß. Ich habe mein Herz für dich geöffnet und jetzt bist du immer in meinem Herzen, sagt einer der ganz großen Katholiken dieser Welt, Blaise Pascal. Und das schreibt er in seinem Buch Die Pensée. Wenn Sie es zu Hause kaufen wollen, gibt es in jeder Buchhandlung. Pensée, zu Deutsch die Gedanken. Die Gedanken von Pascal. Weltliteratur. Und das ist eben dieses Denken dieses Königs David. Wie ich gerade bin, wie mein Herz schwingt, wie mein Herz schlägt, so drücke ich mich aus. Und darum sagt er es nochmal. Sie haben mich gestoßen, wenn ich auf Vers 13 rekurrieren darf. Gestoßen, hingestoßen war ich zum Fallen. Er hat mich aufgerichtet. Das ist groß. Alle haben mich immer hingeworfen. Saul hat mich hingeworfen, tausendmal. Abschalom hat mich in Stücke zerrissen, rausgeschmissen aus dem Thron. Goliath wollte mich in Stücke hacken. Wer hat mir geholfen? Du hast mir geholfen. Du warst immer da, in den bittersten Nächten hast du mich gerettet, wie damals Blaise Pascal. Oder noch etwas, Vers 14, mein Stolz möchte ich gerade mal schauen, gefällt mir nicht so gut hier bei Buber, ich will mal schauen, da gibt es eine alternative Übersetzung. In Vers 14 sagt er, oh sie, meine Widerstandskraft, sagt ein anderer Mensch, den Martin Buber, den ich alternativ zu Martin Buber ranziehe, nicht mein Stolz, sondern mein Widerstandskraft, meine Kraft. Er sagt, meine Kraft und mein Seitenspiel, meine Freude ist er, wieder ohne das ist natürlich, und wahrt meine Freiheit. Du hast mir Freiheit, du hast mir Hilfe, du hast mir Rettung geschenkt. Das ist, Hannah, die Konsequenz aller seiner Erfahrungen. Die Kraft, die ich bekommen habe, die Widerstandskraft, sagt Samson Raphael Hirsch, und die Freude über dich singen zu dürfen und dich preisen zu dürfen, das hat mir Kraft gegeben. Allein das, ich habe all meine Kraft von dir bekommen. Sie kennen das berühmte christliche Lied, all meine Quellen entspringen in dir. In Deutschland, wo ich zu Hause bin, ein sehr beliebtes christliches Lied in Gemeinden. All meine Quellen entspringen in dir. Kommt auch aus der Bibel natürlich. Und das sagt dieser große Mann. Alle Kraft in den bittersten Momenten, sogar mit meinem eigenen Sohn. Er hatte nicht nur Probleme mit Fremden, sondern mit dem eigenen Fleisch und Blut. Und zwar nicht nur mit einem Sohn, sondern er hat Probleme mit drei Söhnen, das wissen Sie. Mit Absalom, mit Abner und Adonia. Das ist alles nachzulesen im zweiten Buch Samuel. Mit drei Söhnen, bitte, hat der Mann Intrigen, dass es nur so kracht. Es kracht im Gebälk. Mit Absalom, Amnon und Abner. Und, Entschuldigung, Absalom, Amnon und Adonia, das sind seine drei großen Söhne, die um den Königsthron kämpfen. Mit allen gibt es Probleme, dass es nur so explodiert in seinem Haus. Und dennoch sagt er, du hast mir immer geholfen. Es ging immer gut aus. Es war nicht immer angenehm, aber gut. Gut für mich und gut für die Beteiligten.